Das Problem ist einfach, dass Elon Musk eben sehr nah an Trump ist und die Briten nach dem Brexit ja im Grunde in einer sehr, sehr verletzlichen Situation stecken zwischen der EU und den USA.
Also von Kopf bis Fuß, von ihren Anfängen bis in die Gegenwart, ist in dieser FPÖ eine enthemmte, rechtsextreme Programmatik zu sehen. Das darf man nicht verharmlosen.
Die Ukraine liegt mitten in Europa und sollte Russland die Ukraine einnehmen, dann hat das natürlich auch für Europa negative Konsequenzen.
Blätter Podcast, der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen. Ihr hört hier den Podcast zum Februarheft. Mein Name ist Karin Gothe und heute sind Tessa Penzel und Ferdinand Muggenthaler aus der Blätterredaktion dabei. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo, freut mich.
Ja, freut mich auch. Vielen Dank zum ersten Podcast im neuen Jahr.
Ja, schön, dass wir uns hier wieder zusammensetzen, obwohl es ja schon ums Februarheft geht. Wir sind ja schon mitten im Jahr fast angekommen. Es liegt auch schon druckfrisch hier vor uns auf dem Tisch. Ein schickes Blau diesmal und ist wieder voll mit spannenden Artikeln. Und drei der Autoren aus diesem Heft könnt ihr gleich hier im Interview hören. Diesmal sind das Annette Dittert aus London. Sie berichtet, wie der Tech-Milliardär Elon Musk versucht, die britische Regierung zu diskreditieren und zu destabilisieren. Mit einer beispiellosen Hetzkampagne und der Unterstützung von Rechtsradikalen. Miguel de la Riva aus Wien. Mit ihm spreche ich darüber, wie die rechtsextreme FPÖ es nun sogar ins österreichische Kanzleramt schafft. Und über die schleichende Normalisierung von extrem rechtem Gedankengut und nicht vorhandene Brandmauern. Und dann spreche ich noch mit Anna Zhikareva. Sie erzählt über die aktuelle Situation in der Ukraine, die Erwartungen der Menschen da und was der von Donald Trump in den nächsten Monaten angekündigte Waffenstillstand da konkret bedeuten würde. Außerdem erzählen euch Tessa, Ferdinand und ich, welche Artikel aus dem aktuellen Heft, also dem Februarheft, wir besonders lesenswert finden. Im Grunde können wir natürlich immer das ganze Heft empfehlen, aber beschränken uns hier mit Absicht immer nur auf einen Lesetipp, auch wenn es schwerfällt. Ja, Tessa, Ferdinand, wer fängt an?
Ich fange an. Das große Ereignis im Januar war ja der Amtsantritt von Donald Trump. Und deswegen haben wir auch gleich fünf Texte, die in irgendeiner Weise mit den Folgen des Amtsantritts von Trump sich auseinandersetzen. Ich möchte besonders empfehlen von Alexander Cooley und Daniel Nexton das Ende der liberalen Weltordnung. Also wie der Titel schon sagt, Trump könnte tatsächlich einen Epochenwechsel einläuten. Und dabei geht es jetzt nicht darum, die bisherige US-Außenpolitik irgendwie zu verherrlichen. Da gab es auch schon sehr viel Doppelmoral. Aber dass eben man sich völlig gegen die Menschenrechte stellt oder einem Verbündeten mit der Annexion droht, wie im von Teilen des Gebiets, wie im Fall von Grönland, Dänemark, das war eben keine Option. Und bei Trump ist das jetzt anders. Und die beiden Autoren, und das finde ich das Interessante, argumentieren aber, es ist nicht nur so, dass die antiliberale Ideologie von Trump und seiner Entourage die multilateralen Institutionen zerstört und das Völkerrecht, dem Völkerrecht sozusagen die Legitimation entzieht, sondern mittelfristig könnte Trump damit gerade zur Stärkung anderer Machtblöcke beitragen, wie China, Russland, Indien, und so letztlich auch die Macht von den USA schwächen. Das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht, weil das wird die Welt unsicherer machen und konfliktgeladener. Auf jeden Fall viel Stoff zum Nachdenken und deswegen meine Empfehlung, Alexander Cooley, Daniel Nexton, das Ende der liberalen Weltordnung.
Ich hingegen habe ein Thema mitgebracht, was vielleicht eher unter dem Radar für viele Leute ist. Da geht es nämlich um Umweltverbrechen in Lateinamerika und vor allem geht es darum, wie Umweltschützer modernste Technologien nutzen, um gegen diese Umweltverbrechen vorzugehen. Und der Text zeigt sehr eindrücklich, wie sie dafür Wissenschaft, aber auch indigenes Wissen und Technologien wie KI-Warnsysteme nutzen, um Umweltverbrechen zu erkennen und aufzudecken. Und vieles ist daran total interessant, aber besonders spannend fand ich eigentlich folgenden Punkt, nämlich, und auch das ist vielleicht was, was vielen Leuten nicht so klar ist, für kriminelle Netzwerke, also zum Beispiel Kartelle, wird zum Beispiel der illegale Holzschmuggel immer wichtiger. Und gleichzeitig ist das aber das Feld, wo sich die kriminellen Netzwerke sehr sicher fühlen und entsprechend ihre Verbrechen schlecht vertuschen. Und das bedeutet, dass da eigentlich Behörden und Ermittler gut ansetzen könnten, um denen das Handwerk zu legen. Dafür müssten sie aber stärker auch international zusammenarbeiten, weil die Kriminellen natürlich davon profitieren, dass der Amazonas sich über mehrere Ländergrenzen erstreckt und sich dann irgendwie Verantwortlichkeiten hin und her geschoben werden. Und dafür könnten sie auch von dem Wissen und den Strategien der Umweltschützer wiederum profitieren. Also da könnten Synergien entstehen. Ja, also da steckt ganz viel drin, was man ja vielleicht nicht überall lesen kann und mit vielen Stimmen vor Ort. Deshalb meine Leseempfehlung fürs Februarheft. Der Text heißt Hightech-Wächter für den Regenwald.
Danke, ihr beiden. Ja, jetzt bin ich noch dran mit meinem Lesetipp. Diesmal möchte ich euch den Artikel des Politikwissenschaftlers Klaus Leggewi empfehlen, einem der Herausgeber der Blätter. Darin geht es um den algerischen Schriftsteller Boualem Sansal, der vor 2 Monaten in Algerien verhaftet wurde und seitdem verschollen ist. Sansal ist einer der wichtigsten Intellektuellen Algeriens und seit langem einer der schärfsten Kritiker der Regierung. Er wurde schikaniert sein ganzes Leben lang, verlor seinen Job, aber ging nie aus Algerien weg. Er provoziert eben auch gern mit seinen Thesen, zum Beispiel zum Islam oder der Westsahara. Er lässt sich aber auch nicht vereinnahmen von niemandem, auch nicht von der antikolonialen Bewegung. Leggewi beschreibt das sehr anschaulich in seinem Artikel, aber lest am besten selbst. Ein letztes Wort noch. Also Sansal erhielt auch 2011 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und inzwischen ist er 80. Und also ich finde, die deutsche Regierung sollte sich schleunigst für seine Freilassung einsetzen. Ja, das waren unsere 3 Lesetipps für das Februarheft. Jetzt geht's erstmal weiter mit den Interviews. Elon Musk, der reichste Mann der Welt, nutzt immer ungenierter sein Geld und seine Position, um sich in die Politik europäischer Länder einzumischen. Auf besonders dreiste Weise führt er seit Monaten eine Lügenkampagne gegen den britischen Premier und Labour-Chef Keir Starmer. Wie sich das auf die Politik in Großbritannien auswirkt, darüber spreche ich jetzt mit der ARD-Korrespondentin Annette Dittert in London. Hallo Annette.
Hallo nach Berlin.
In Großbritannien ist man ja an Schmutzkampagnen eigentlich gewöhnt. Die britischen Medien gelten als nicht besonders zimperlich, was Verleumdungen angeht. Was ist diesmal anders? Was ist das für eine Kampagne?
Ja, anders ist, dass das eben von Elon Musk ausgeht, aus den USA kommt und doch in der Art und Weise so dreist und so beleidigend und so krass ist, wie man das auch hier so nicht kennt. Also das begann schon im letzten Sommer. Ich weiß nicht, ob sich einige Blätterleser oder Hörer oder Follower dieses Podcasts noch daran erinnern, aber da gab es ja diese Unruhen im August, im Sommer, wo nach einer Messerattacke eines Jungen auf 3 kleine Mädchen, die dabei starben, ein grässliches Attentat, plötzlich es zu Unruhen auf den Straßen kam, weil es dann plötzlich völlig faktenfrei hieß, dass das eben ein Asylbewerber gewesen sei, was es nicht war. Und das Ganze war aufgehetzt und auch wirklich im Wesentlichen initiiert aus dem Netz heraus über X und von Elon Musk mitbefeuert, der sagte, es steht ein Bürgerkrieg in Großbritannien bevor, Civil War is imminent, der gleichzeitig entsperrt hatte den X-Account von dem sogenannten Tommy Robinson, einem der extremsten Rechtsradikalen und, ja, wenn man so will, auch Neonazi hier, der immer gesperrt war, weil er eben hetzerische Dinge gepostet hatte. Der wurde entsperrt von Elon Musk. Das heißt, der hat über 1 Million Follower auf X. Der hat dann auch nochmal mitgemischt.
Und das geht im Prinzip schon seit August.
Das geht schon seit August. Ja, ja, das fing da an. Und da hatte es eben auch das erste Mal so klare Auswirkungen in der realen Welt. Weil da wurden ja, wenn ihr euch erinnert, Asylbewerberheime abgefackelt, da wurden Menschen bedroht, da sind ganze muslimische Stadtviertel im Norden Englands mit zum Teil Benzinbomben beworfen worden. Das wurde richtig gewalttätig. Das hat dann Keir Starmer damals sehr schnell, sehr hart beendet mit ganz schnellen Verfahren vor Gericht und teilweise auch hohen Strafen. Und daraufhin hat Elon Musk dann eine Kampagne gegen Keir Starmer gefahren, die mit dem Hashtag #TuTierKeir daherkam. Und das bedeutete, Keir ist der Vorname von Keir Starmer. Und #TuTier heißt sozusagen mit 2 Jahren Maß wird gemessen. Also seine Leute, Elon Musks Leute, wurden eben schnell und hart bestraft, während die richtigen Diebe und die Bösen und vor allem die Ausländer eben wesentlich milder davon kommen generell.
Aber das erklärt jetzt auch, warum er sich so auf Keir Starmer eingeschossen hat. Das heißt, das hat diese Vorgeschichte.
Das hat die Vorgeschichte, dass außerdem natürlich Keir Starmer für ihn als sozialdemokratischer Unterstützer des Rechtsstaats und der liberalen Demokratie natürlich ihm sowieso ein Dorn im Auge ist.
Also Elon Musk fährt da eine persönliche Kampagne gegen Keir Starmer auf Social Media mit Unterstützung von Rechtsradikalen. Aber inzwischen sind ja auch Parteien mit im Boot. Da fällt auch immer der Name von Nigel Farage mit seiner Reformpartei.
Ja, ja. Reform und Nigel Farage, das ist hier die ganz rechte Partei, die, würde mal sagen, nicht ganz so extrem ist wie die AfD, aber ziemlich in derselben Ecke angesiedelt ist. Das heißt, es war eine unheilige Allianz von Elon Musk, bekannten Extremen und auch zum Teil gewaltbereiten Rechtsradikalen und dieser Reformpartei von Nigel Farage. Das hängt auch damit zusammen, dass es eben schon sehr lange die Verbindung gibt zwischen Nigel Farage, also dem hiesigen, sage ich mal, AfD-Vorsitzenden. Wie gesagt, die sind nicht ganz so extrem wie die AfD, aber dennoch far right, also weit rechts von den Tories. Die beiden kennen sich eben schon lange.
Diese unheilige Allianz, die du da beschreibst, ist das auch ein Grund dafür, dass diese Kampagne gegen Keir Starmer so lange anhalten konnte?
Das Ganze ist vor einigen Wochen nochmal richtig eskaliert, nachdem Elon Musk wieder aus den USA einen uralten Skandal plötzlich aufgewärmt, sage ich mal, hat. Nämlich eine Geschichte von wirklich üblen Vergewaltigungen weißer Mädchen im Norden Englands. Das war so in den 10er Jahren. Von pakistanischen Gangs, die das ganz systematisch gemacht haben, die lange, lange nicht verfolgt wurden, weil man damals immer so die Polizei und die Behörden davor zurückgeschreckt sind, weil sie nicht als rassistisch dastehen wollten. Das war wirklich falsch verstandene politische Korrektheit und das ist damals auch sehr lange nicht entsprechend verfolgt worden. Das ist aber, wie gesagt, länger als 10 Jahre her. Da hat sich auch viel geändert seitdem und Musk hat einfach diese Geschichte wieder hochgespült. Und hat einfach völlig faktenfrei behauptet, Keir Starmer sei der eigentliche Schuldige gewesen. Der hätte damals die ganze Geschichte vertuscht und auch dafür gesorgt, dass das nicht verfolgt wird. So.
Aber dabei ist es ja genau umgedreht, weil er der Staatsanwalt war, der da ermittelt hat, richtig?
Das war völlig surreal, muss ich wirklich sagen. Ich habe gedacht, Moment mal, langsam. Keir Starmer war damals nämlich genau auf der anderen Seite. Er war der Generaloberstaatsanwalt. Und er hat damals ganz klar dafür gesorgt, dass nicht nur die Staatsanwälte das begonnen haben zu verfolgen, sondern er hat auch Richtlinien herausgegeben, wie man als Staatsanwalt und wie die Polizei mit diesen Mädchen umgehen soll. Die wurden nämlich sehr häufig nicht wirklich ernst genommen. Das alles hat Starmer wesentlich mit geändert. Also er war da auch die treibende Kraft dahinter. Deswegen war das auch so extrem absurd. Und das hat aber dann tatsächlich dazu geführt, diese permanenten Posts im Netz von Elon Musk. Also das ging teilweise täglich 200 Mal. Also der hat wie ein, auf welchen Drogen auch immer er war, also wie eine manische Maschine dagegen Starmer gefeuert, hat einen nationalen Untersuchungsausschuss gefordert, obwohl diese Kiste längst von einem nationalen Untersuchungsausschuss untersucht worden war. Also der hat einfach immer weitergemacht.
Und das war eigentlich Rufmord, oder?
Das war Rufmord, es war falsch, es war Unsinn. Also es war eine völlig absurde Geschichte und es ging aber endlos weiter über Wochen. Jetzt hat sich's gerade ein bisschen beruhigt und das eigentlich Beunruhigende daran ist aber eben, dass die Tories, also die Konservativen hier, dass die teilweise da mitgemacht haben und sich ja dieser Kampagne angeschlossen haben, obwohl sie eigentlich diejenigen waren, die in dieser ganzen Zeit, als das passiert ist, damals in der Regierung waren und sie waren diejenigen, die Tories, die sich eigentlich darum hätten kümmern müssen. Also
nach den Tories hätte ich jetzt auch tatsächlich nochmal gefragt, weil letztlich ist es ja, wenn man denkt, dass Musk ja nicht nur einen Mann angreift, sondern mit dieser Art und Weise auch insgesamt natürlich alle Grundwerte von einem demokratischen Miteinander angreift. Ist es nicht irgendwie erstaunlich, dass eine demokratische Partei wie die Tories sich lieber hinter Musk stellt in diesem Fall als hinter die Labour-Partei?
Ja, ich fand das auch erstaunlich, beziehungsweise mich hat es jetzt nicht gewundert, aber es ist natürlich erstaunlich, wenn man überlegt, wie denn eine Partei, die ja einmal eine ganz normale konservative Partei war, so weit nach rechts abrutschen kann, dass sie sich dann im Zweifelsfall mit jemandem aus einem ausländischen Land sozusagen, also der ist ja noch nicht mal aus Großbritannien, Elon Musk, also mit einer hostile foreign force gegen die eigene Regierung verbündet. Das fand ich schon auch erschreckend und das finde ich eigentlich das wirklich Gefährliche daran. Aber das ist eben das, was passiert, wenn die konservative Mitte ihren moralischen Kompass verliert. Wir sehen das ein bisschen gerade auch mit Friedrich Merz, wie schnell das geht.
Aber kann man damit denn Mehrheiten gewinnen? Also was stellen die sich vor, die Tories?
Nein, also die Tories haben ja auf diese Weise, indem sie eben immer wieder sich der Far-Right und Farage an den Hals geworfen haben, die letzte Wahl krachend verloren. Und sind im Grunde in einem Prozess der Auflösung im Moment. Also die haben jetzt eine neue Parteichefin, Clemmie Badenoch, die völlig hilflos rumrudert und eigentlich gar nicht weiß, wie sie diese Partei wieder irgendwo verankern soll. Das ist ja das Gefährliche, wenn eben eine konservative Partei meint, sie könne ja rechts außen besiegen, indem sie dieselben Positionen vertritt. Ich meine, das haben wir ja schon 100-mal gesehen. Und ich wünschte mir wirklich, dass Friedrich Merz da mal nach Großbritannien guckt. Denn das geht immer schief. Im Zweifelsfall wählen die Leute das Original. Und wenn man in die jetzigen Umfragen guckt, dann ist es schon so, dass die Tories da noch schlechter jetzt abschneiden als vorher und Farage deutlich besser. Das heißt, wenn jetzt Wahlen wären, dann würden die Tories noch mehr, also wirklich an den Rand gedrängt als politische Partei. Das war ja schon fast ein politischer Tod, den die in der letzten Wahl gestorben sind. Die haben so wenig Abgeordnete, hatten die in der Geschichte noch nie. Und ich glaube, die werden sich nochmal ganz neu erfinden müssen, wenn die überhaupt noch eine Chance haben wollen hier in den nächsten Wahlen.
Und wer profitieren könnte, das ist Nigel Farage mit seiner Reformpartei. Der ist ja so eine Art Schlüsselfigur, wie du gesagt hast, bei dieser Hetzkampagne. Und er hat eben auch ausgesprochen gute Beziehungen zu Elon Musk. Oder sind die jetzt doch nicht mehr dicke Freunde? Also vor Weihnachten war doch die Rede davon, dass er irgendwie Geld kriegen sollte, seine Partei. Dann hat er ihn wieder fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel.
Ja, das war sehr skurril. Also das hatte auch mit Tommy Robinson zu tun, mit diesem sehr extremen Rechtsradikalen, der zurzeit hier in London im Gefängnis sitzt, wegen mehrfachen Falschaussagen und Meineids vor Gericht. Das war jemand, von dem sich Farage, der ein kluger politischer Operator ist, wie man hier sagt, also der weiß, wo er hin will, der will nämlich eher in die konservative Mitte mit seiner Partei. Von Tommy Robinson hat er sich immer distanziert. Er hat immer gesagt, das ist ein Thug, also ein Dieb, ein Ganove, mit dem will ich nichts zu tun haben. Er wollte auch mit dessen Followern nichts zu tun haben, weil das sind wirklich diese rechtsradikalen Schläger und Hooligans. Und nachdem Elon Musk eben sich dieser Kampagne der Tommy Robinson-Leute, Free Tommy Robinson, die ihm einfach sagen, er muss wieder aus dem Gericht, der sitzt da nur drin, eben wie die 6. Januar-Leute in den USA, weil der Mainstream ihn, ne, einkerkern wollte. Und nachdem Elon Musk plötzlich diesen Tommy Robinson öffentlich so unterstützt hat hier, hat Farage sich davon distanziert. Er hat gesagt, nee, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Also er ist da sehr rumgeeiert, aber hat gesagt, ja, wir sind Friends, Elon Musk und me, aber Freunde können auch mal anderer Meinung sein. Und nachdem er dieses in einem Interview mit der BBC gesagt hat, kam 2 Stunden später die Reaktion von Elon Musk auf X, der sagte, nee, also Farage ist nicht der richtige Führer für Reform, der muss gehen, den unterstütze ich nicht mehr. Also hat quasi sich von dem öffentlich getrennt. Da hat man danach nicht mehr sehr viel gehört und Farage ist im Moment sehr bemüht zu erklären, dass man das hinter den Kulissen schon schlichten würde. Letzten Endes denke ich, das, was Farage gemacht hat, war schon richtig, weil wenn er hier wirklich die nächsten Wahlen gewinnen will oder zumindest eine entscheidende Mainstream-Partei in der rechten Mitte werden will oder in der sehr rechten Mitte, dann kann er sich das nicht leisten, dass er Leute wie Tommy Robinson unterstützt, die eben wirklich auch hier von den Konservativen und auch selbst von den Reform-Anhängern als Verbrecher und Krimineller angesehen wird. Da denke ich, hat dann Farage am Ende im Grunde konsequenter gehandelt als viele Tories und hat gesagt, nee, der ist einfach clever. Er wusste genau, wenn er das durchgehen lässt, dann verliert er hier in Großbritannien, wo die Leute ja wissen, wer Tommy Robinson ist, anders als Elon Musk, dem das ja wahrscheinlich völlig egal ist, wenn er es überhaupt weiß. Ist also gewissermaßen konsequent bei dieser Linie geblieben und hat daraufhin aber eben mit Musk im Moment eine Art, ja, was auch immer das ist, vielleicht haben sie einen Waffenstillstand hinter den Kulissen, aber man hört nicht mehr viel von der großen Freundschaft dieser beiden.
Aber interessant ist doch, dass irgendwie immer so ein bisschen Angst mitschwingt, auch Musk mal die Meinung zu sagen. Und selbst Keir Starmer hat ja jetzt lange gewartet, bis er mal ein Machtwort gesprochen und gesagt hat, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Du sagst, es ging schon im August los und hat jetzt erst gesagt, ich dulde keine weitere Einmischung mehr. Wovor hat man da genau Angst? Ist das, dass man einfach die Exporte in die USA, dass das gefährdet sein könnte?
Man weiß es halt nicht. Ich meine, Starmer hat sehr lange eine Strategie verfolgt, wo er einfach gesagt hat, ich ignoriere das alles und dann geht es am ehesten weg. Und das ging aber irgendwann nicht mehr. Ich fand die Strategie ziemlich lange ziemlich richtig, aber nach diesen aggressiven Einmischungen der letzten Monate, da musste der einfach mal an klare Worte sprechen. Und das hat er dann auch gemacht. Und er hat allerdings in dieser Rede, die er dann gehalten hat, nach diesen ganzen aggressiven Attacken, also da hat er dann ganz klar das zurückgewiesen, hat auch gesagt, also Einmischungen auf diese Weise brauchen wir hier nicht, das hilft auch keinem. Es war eine sehr gute, sehr starke Rede, aber er hat auch in der Rede Elon Musk nicht mit einem Wort erwähnt. Also er will den nicht weiter provozieren. das hängt einfach damit zusammen, der Mann hat eine Menge Geld und im Zweifelsfall, der hat eben schon Farage und Reform 100 Millionen versprochen. Davon ist, wie gesagt, im Moment keine Rede mehr seit diesem kleinen Zerwürfnis. Aber grundsätzlich kann der natürlich schon einiges an Einfluss und an Geld hier reinpumpen, was letztlich dann eben Farage und Reform nützen wird. Und das Problem ist eben auch, dass letzten Endes man nicht weiß, wer noch alles Kontakt mit Elon Musk hat. Die Financial Times hat neulich als Headline geschrieben, dass es da noch viel mehr Menschen gibt, auch aus der Tory-Partei, aus dem Umfeld, also dass angeblich Boris Johnson in Kontakt ist mit Elon Musk und Dominic Cummings, sein ehemaliger Berater. Dadurch, dass das eben auch dieselbe Sprache ist im Übrigen, ne? Das ist auch nochmal der Unterschied zu Deutschland. Mit Alice Weidel, da kommt er nicht weit. Das war ja eine grauenhaft langweilige Schalte, die beiden zusammen. Aber hier, die sprechen halt alle Englisch. Und dadurch ist der, sag ich mal, der Einfluss dieser Far-Right-Stimmen und Figuren aus den USA hier viel, viel massiver als in Deutschland, würde ich sagen.
Spielt da eventuell auch eine Rolle, dass Großbritannien seit dem Brexit einfach auch ein bisschen isolierter ist? In der EU gibt es ja immerhin diesen Digital Services Act, also wenigstens einen Versuch, sich geschlossen gegen diese Einflussnahme aus dem Netz von außen zu wehren.
Naja, ich meine, die Briten, die haben auch einen Online Safety Act und Starmer, die Regierung hat angekündigt, dass sie da kontrollieren wollen, dass sie das nicht so laufen lassen wollen. Und das ist auch mit ein Grund, warum sich Musk so auf Starmer eingeschossen hat, denke ich. Ne? Das Problem ist einfach, dass Musk eben sehr nah an Trump ist und die Briten nach dem Brexit ja im Grunde in einer sehr, sehr verletzlichen Situation stecken zwischen der EU und den USA. Und das ist halt die große Frage jetzt, ob sich Starmer eben eher in Richtung EU orientiert, was auch der Wirtschaft gut täte. Das ist ja nach wie vor ein Riesenschaden, den der Brexit angerichtet hat, hier finanziell und wirtschaftlich. Oder ob er sich in Richtung USA orientiert. Und das wird ein ganz schwieriger Balanceakt für die Briten, weil ich glaube, dass das auf Dauer geht, dass sie da in der Mitte das ausbalancieren. Es gab jetzt gestern, das war ganz interessant, ein Telefonat mit Trump, wo Trump ganz offensiv gesagt hat, was für ein toller Typ Starmer ist, was völlig out of the blue kam, also wo, glaube ich, selbst Keir Starmer sehr überrascht drüber war, was aber möglicherweise einfach ein Versuch ist, Starmer jetzt davon abzuhalten, sich Richtung Brüssel zu orientieren. Denn der Brexit war etwas, was Trump ja immer sehr begrüßt hat, weil das natürlich die EU destabilisiert hat, weil es die Briten destabilisiert hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch nicht zufällig war, dass er ihn plötzlich über den grünen Klee gelobt hat, nachdem eben auch diese Woche ist 5 Jahre Brexit. Der Jahrestag ist in zig Untersuchungen erschienen, dass der Großteil der Briten halten das heute für einen Fehler. Man weiß auch, was das die britische Wirtschaft gekostet hat. Es läge eigentlich nahe, dass Starmer jetzt sagt, Schluss, wir gehen jetzt wieder Richtung Brüssel und versuchen uns eben zumindest in die Zollunion wieder einzureihen. Aber all das will er halt im Moment nicht, beziehungsweise im Moment eiert Keir Starmer immer so dazwischen und versucht eben keinen zu verprellen. Und ich persönlich glaube nicht, dass er das mittelfristig so durchhalten kann. Da werden die Briten in ihrer sehr schwachen Position, in der sie nun mal sind seit dem Brexit, als kleines Land ohne große Wirtschaftsmacht, werden die irgendwann zerrieben werden. Und das ist das Interessante im Moment, dass Starmer im Moment da sich noch nicht entschieden zu haben scheint oder noch glaubt, dass er beides haben kann.
Herzlichen Dank, Annette Dittert, für diesen interessanten Einblick.
Bitte schön.
In die britische Politik.
Ja. Danke.
Was passiert eigentlich, wenn die Brandmauer gegen rechts eingerissen wird? Vielleicht sollte die CDU, sollte Friedrich Merz ja mal einen Blick nach Österreich werfen, um zu verstehen, was einer konservativen Volkspartei blüht, die mit Rechtsextremen zusammenarbeitet. Denn in Wien wird der rechtsextreme FPÖ-Politiker Herbert Kickl nun sogar ins Kanzleramt einziehen. Geschafft hat er das, genau, mit Hilfe der konservativen ÖVP, die sich vor den Wahlen noch maximal von der Kickl-FPÖ distanziert hatte. Was das für Österreich bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Miguel de la Riva in Wien. Hallo Miguel.
Hi, grüß dich.
Ja, in Österreich gab es nie eine Brandmauer, aber dass die Bürgerlichen jetzt als Juniorpartner einen rechtsextremen Kanzler ins Amt hieven, ist das für Österreich ein normales politisches Manöver, wie die ÖVP das darstellt, oder ist da doch auch ein Damm gebrochen?
Also es ist keinesfalls ganz normal, denn die ÖVP hat im Wahlkampf immer wieder wiederholt, ad nauseam, dass Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko
für Österreich wäre, dass der rechtsextrem ist, dass der die Demokratie gefährdet, und zwar zu Recht. Das war eines der zentralen Wahlversprechen der ÖVP. Und da findet jetzt also tatsächlich dieser eklatante Bruch des Versprechens statt, der auch in gewissem Sinne eine moralische Bankrotterklärung ist, mit der auch die ÖVP selber ihre Position in der Öffentlichkeit, ihre Position gegenüber der FPÖ als Verhandlungspartner in Koalitionsverhandlungen sehr stark geschwächt hat. Die Partei gefährdet ihre eigene Glaubwürdigkeit.
Das bedeutet aber doch, dass ein ÖVP-Wähler oder eine Wählerin im Grunde nie wissen kann, woran sie ist.
Ganz genau. Das ist jetzt ein Punkt, der vielfach diskutiert und aufgeworfen wurde. Eigentlich, es ist ein eklatanter Bruch des Wahlversprechens, den die ÖVP da begangen hat. Und womöglich wären sauberere Lösungen gewesen nach dem Platzen dieser Dreierkoalitionsverhandlungen, wäre die sauberere Lösung gewesen, dass man Neuwahlen ausruft. Weil man hat den Wählern versprochen, man würde eine solche Koalition nicht eingehen. Und darauf konnten sich die ÖVP-Wähler offenkundig nicht verlassen.
Also die ÖVP hieft jetzt die FPÖ an die Macht. Aber die anderen Parteien, die haben ja auch ein bisschen Mitschuld daran. Es gab ja Koalitionsverhandlungen. Hätten sie sich da nicht ein bisschen mehr Mühe geben müssen? Aus einer Art Verantwortungsgefühl auch heraus, um einen Kanzlerkickel zu verhindern?
Ganz genau. Und das wird ja auch im deutschen Blick auf Österreich jetzt stark diskutiert und völlig zu Recht, dass da die Bündnisfähigkeit im demokratischen Spektrum offenbar nachgelassen hat und welche katastrophalen Folgen das haben kann. Und das sieht man jetzt. Und die Regierung, die da zuvor verhandelt wurde, wäre auch ein heterogenes Bündnis gewesen, so wie die Ampel in Deutschland gewissermaßen. Da wären drei Parteien beteiligt gewesen, die konservative ÖVP, die Sozialdemokraten und die liberalen Neos. Und natürlich, jetzt nachdem diese Verhandlungen gescheitert sind, schieben sich diese drei Parteien gegenseitig den schwarzen Peter zu. Und es ist eine Diskussion darum entstanden, wer ist wann vom Verhandlungstisch aufgestanden und woran liegt das jetzt genau, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Fakt ist, dass dann die beiden großen Parteien, ÖVP, SPÖ.
Also die Sozialdemokraten.
Genau, die Sozialdemokraten zunächst noch versucht haben, weiter zu verhandeln. Das wäre eine Regierung mit hauchdünner Mehrheit gewesen, von nur einem einzigen Mandat. Und diese Verhandlungen sind auch von Seiten der ÖVP beendet worden. Und offenkundig war zuletzt die Rede darüber, dass man die Körperschaftssteuer für große Unternehmen wieder um 1-2 Prozentpunkte anhebt, dass man die Bankenabgabe erhöht. Und darauf konnte sich die ÖVP anscheinend nicht einlassen. Und hat dann einen erheblichen Preis bezahlt. Lieber verzichtet sie aufs Kanzleramt, lieber sägt sie den eigenen Vorsitzenden ab, lieber liefert sie sich den Rechtsextremen aus in einer sehr schwachen Position, lieber begeht sie den Wortbruch gegenüber ihren Wählern. Das ist doch sehr, sehr fragwürdig.
Die ÖVP hat dann ja auch gesagt, naja, sie übernehmen eben jetzt Verantwortung, die Wähler wollen das. Aber wollen die wirklich einen rechtsextremen Kanzler? Wie waren denn da die Reaktionen? Also der ganz große Aufschrei, der blieb aber aus, oder?
Es gab zumindest eine ganz kraftvolle Demonstration, unmittelbar nachdem sich abgezeichnet hat, dass die beiden, also FPÖ und ÖVP, jetzt Verhandlungen begehen. Da wurde eine Menschenkette um das Kanzleramt gebildet. Da sind immerhin 50.000 Menschen gekommen. Aber es stimmt, insgesamt macht die Zivilgesellschaft eher einen lahmen Eindruck. Es gibt Initiativen aus Kunst und Kultur. Es gab auch jetzt einen von vielen Schriftstellern, Kulturschaffenden unterschriebenen Aufruf gegen eine solche Regierung. Aber insgesamt ist da keine kraftvolle Mobilisierung vorhanden. Und ja, bei den Konservativen, du hast es vorher angesprochen, eine Brandmauer in dem Sinne gab es nie. Nichtsdestotrotz hat man manchmal das Gefühl, bei den Konservativen der ÖVP ist vielleicht auch manchmal nicht mehr das Sensorium vorhanden, um Extremismus, um demokratiegefährdenden Extremismus als solchen auch zu erkennen.
Wenn wir jetzt zurückdenken, ne, vor genau 25 Jahren war die FPÖ das erste Mal in der Regierung, in der nationalen Regierung, damals unter Jörg Haider. Damals hat die EU sogar Sanktionen verhängt gegen Österreich. Hunderttausende haben damals gegen die FPÖ und Haider demonstriert. Was hat sich denn verändert in Österreich seitdem?
Ja, ich fürchte, das ist man muss das sehen als einen Prozess einer jahrzehntelangen Normalisierung und von Rechtsextremismus und Desensibilisierung auch der Öffentlichkeit. Also Österreich ist eigentlich, hat eine angestammte Rolle als Versuchslabor für rechtsextreme Parteien. Also dieses My Country First ist gewissermaßen in Kärnten hier erfunden worden. Es gab dann die erste Regierungszusammenarbeit im Jahre 2000. Es ist dann später auch weiter dazu gekommen, dass gerade unter Sebastian Kurz die konservative Volkspartei FPÖ-Forderungen immer salonfähiger gemacht hat. Also der damalige FPÖ-Vorsitzende Heinz-Christian Strache nach der Nationalratswahl 2017. Da hatten dann also ÖVP und FPÖ jeweils 26, 27, 28%, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat dann also nach der Wahl sich hingestellt und nicht ganz zu Unrecht gesagt, 60% haben ein FPÖ-Programm gewählt. Die haben dann auch beide eine Regierung gebildet. Auch da war ja dann auch Kekkel schon als Innenminister mit dabei. Und da konnte man schon sehen, was auch jetzt vielleicht bevorsteht. Im Januar 2018 trat Kekkel als frisch angelobter Innenminister an die Öffentlichkeit und hat dann mit Äußerungen auch Grenzen des Sagbaren getestet und auch zu verschieben versucht. Also dann kamen da so gewiss nicht zufällig deponierte Zitate wie, wir sollten die Flüchtlinge konzentriert an einem Ort am Stadtrand halten. Oder das Recht habe, wieder der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht. Und deswegen müssen wir die Europäischen Menschenrechtskonvention in Frage stellen. Also jahrzehntelang ein Prozess der Normalisierung und Desensibilisierung und wow.
Und Herbert Kickl ist eine der Schlüsselfiguren für diese Normalisierung des rechten Diskurses. Also der hat ja schon für Jörg Haider gearbeitet als Redenschreiber. Und jetzt als Kanzler, als möglicher Kanzler, ist er ja dann an seinem Ziel angekommen. Das heißt auch immer, er hätte schon ein Drehbuch in seiner Tasche. Worauf müssen sich die Österreicher denn jetzt einstellen?
Ich glaube, was man in Österreich erwarten muss, also was die FPÖ vorhat, sie hat das ganz klar gemacht. Orbán ist ihr Vorbild. Sie stellt sich eine Gesellschaft und eine Demokratie nach dem Vorbild Ungarns dar. Und wenn man nach Ungarn guckt, ich meine, eine Art Heuristik für das, was in solchen Regimen passiert, könnte vielleicht sein, dass einerseits wird versucht, die Selbstkorrekturmechanismen der Demokratie außer Kraft zu setzen, etwa was die Medien betrifft, was die Justiz betrifft, was das Wahlrecht betrifft. Und andererseits wird versucht, Wirtschaftsinteressen auf die eigene Seite zu ziehen, indem man gewissermaßen die Bürgerinnen und Bürger verkauft, mehr oder minder. Das passiert in Ungarn, in den USA, in Österreich, in verschiedenen Schattierungen, in je unterschiedlichen Ausprägungen. Aber ich glaube, diese Heuristik ist auch für Österreich angemessen. Also es ist ganz klar, die FPÖ sieht Orbán als ihr Vorbild. Das hat sie oft gesagt. Orbán ist ja auch erst kürzlich hier in Wien gewesen, kurz nach der Nationalratswahl. Er wurde eingeladen vom FPÖ-Nationalratspräsidenten, hat dort mit Kickl zusammen eine Erklärung unterschrieben, in welcher Funktion Kickl das auch immer gemacht haben will. Er hat ja keinerlei Regierungsämter zu der Zeit auch gehabt. Und Orbán hat dann also nicht mal dem Bundeskanzler hier einen Besuch abgestattet, als er in Wien war. Also das ist ganz klar, die beobachten sich gegenseitig, die lernen voneinander. Da gibt es eine Art Playbook, das man auch versucht durchzuziehen. Aber es ist auch wichtig zu betonen, Orbán hatte in Ungarn eine absolute Mehrheit. Davon ist die FPÖ weit entfernt. Sie hat hier auch keine Sperrminorität, noch nicht. Jedenfalls, um irgendwie Verfassungsänderungen zu blockieren oder sowas. Das heißt, ihre Wirkungsmöglichkeiten sind nicht dieselben wie in Ungarn. Sie kann jetzt nicht die gleiche Art von Durchmarsch hier veranstalten. Aber natürlich ist das ihr Vorbild und sie wird da versuchen, mit der ÖVP auch zusammen entsprechende Deals durchzuführen und entsprechende Abmachungen in den Koalitionsverhandlungen zu treffen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass die ÖVP auch erwirken wird, dass die FPÖ ein paar EU-freundliche Lippenbekenntnisse von sich gibt, ein paar Lippenbekenntnisse zum Rechtsstaat und zur Unterstützung der Ukraine. Beispielsweise, inwieweit sich die FPÖ daran dann gebunden fühlt, darf man wohl einige Skepsis haben, wird man dann sehen. Aber sie kann jetzt hier nicht so durchmarschieren. Gleichwohl, durch ihren Wortbruch, durch ihre moralische Bankrotterklärung geradezu, hat sich die ÖVP so geschwächt, dass sie auch viele Kröten wird schlucken müssen.
Und es gibt ja wirkliche Streitthemen noch. Also gerade im Bereich Medien, da wäre es ja fatal, wenn die ÖVP da diese Kröten schlucken müsste, wie du sagst.
Die FPÖ hat etwa im Punkt Medien auch klar gemacht, viele ihrer Wähler wollen ein Ende der Haushaltsabgabe für den Rundfunk. Und das ist ein zentrales Wahlversprechen der FPÖ. Wie schnell die sowas aufgibt, das weiß man nicht. Beispielsweise erlebt man schon jetzt, dass also die freie Medienöffentlichkeit, der kritische Journalismus, angegriffen wird von der FPÖ. Da wird der Standard, also eine renommierte liberale Tageszeitung hier im Land, als Scheißblatt diffamiert, weil er in einem Artikel fragwürdige Aufzeichnungen von FPÖ-Politikern präsentiert und man droht dem Standard mit dem Entzug staatlichen Medienförderungsgeld. Es ist wohl anzunehmen, dass die FPÖ gerne staatliches Medienförderungsgeld auch in die Töpfe rechter und rechtsextremer Medien, die hier so einen Kosmos einer Gegenöffentlichkeit quasi schon bilden, umleiten wollen. Voilà.
Wenn es um die Zusammenarbeit mit Rechtsextremen geht, dann hört man ja auch immer wieder, naja, die werden sich schon selbst entzaubern, wenn sie erstmal in der Regierung sind.
Das könnte vielleicht eine Überlegung auf Seiten der ÖVP sein. Naja, wir haben doch auch gesehen unter Schüssel, man hat das doch gesehen unter Kurz, wir beteiligen die an der Regierung und früher oder später produzieren die irgendeinen großen Skandal, dann kann es vorgezogene Neuwahlen geben, die werden geschwächt sein, wir werden gestärkt sein. Vielleicht stellen die sich das ungefähr so vor. Aber das könnte sehr trugschlüssig sein, Zumal, wenn man etwa daran denkt, wie stark die FPÖ-Wähler oder die FPÖ-Anhänger schon in einem geschlossenen Medienkosmos, der von FPÖ-Medien gebildet wird und von der FPÖ nahestehenden Medien, von rechtsextremen Medien hierzulande gebildet wird, wie stark die darin schon quasi eingeschlossen sind, in einer geschlossenen Gegenöffentlichkeit, wenn man so will, und wie sehr das auch die Fähigkeit dieser Wähler beschädigt, aus Korruptions- oder anderen Skandalen die richtigen Schlüsse zu ziehen, ob sie diese Partei weiter wählen wollen. Da wird die FPÖ womöglich versuchen, diesen Medienkosmos noch weiter zu stärken. Also selbst wenn sie dann einen Skandal produziert, wie sehr die FPÖ-Wähler sich davon abschrecken lassen, wird man dann sehen. Man muss Zweifel haben, wenn man etwa bedenkt, wie schnell auch Ibiza vergessen worden ist. Das ist ja auch erst ein paar Jahre her.
Naja, das war 2019, als dieses Geheimtreffen bekannt wurde, wo FPÖ da Absprachen getroffen haben, unter anderem darüber, wie sie die Medien ausschalten wollten. Aber so richtig geschadet hat es ja wohl nicht.
Also die FPÖ hat schon unter Ibiza gelitten. Die hatte schon so eine Art Talsohle auch erfahren, eine gewisse Weile. Aber spätestens während der Pandemie hat Kickl die Partei mit einer immer extremeren, enthemmteren Rhetorik wieder aufgerichtet. Also die Pandemie spielt wohl eine zentrale Rolle auch dabei, dass die FPÖ wieder erstarkt ist, sich wieder aufrichten konnte. Voilà.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass für viele die FPÖ einfach dazugehört, weil sie schon immer auch da war als drittes Lager im Parteienspektrum. Und dass man auch denkt, naja, so schlimm wie die deutsche AfD ist die FPÖ doch gar nicht. Gehört Verharmlosung auch so ein bisschen zu dem Problem?
Ja, also ich glaube, man muss schon, weil ich das auch in der deutschen Presse immer wieder lese, dass man die FPÖ als recht populistische, in Teilen rechtsextreme Partei bezeichnet. Ich glaube, da muss man schon nochmal in Erinnerung rufen. Also die Partei wurde 1956 von Anton Reintaler mitbegründet. Das war der erste Parteiobmann der FPÖ. Der ist 1928 der NSDAP beigetreten, hat dann später in Berlin Karriere gemacht. Am Vorabend des Anschlusses steht der auf dem Balkon des Kanzleramtes und zeigt den Hitlergruß. Und genau in dieses Gebäude will jetzt der Nachfolger im Amt des FPÖ-Parteiobmannes Herbert Kickl einziehen. Ja, also die Partei ist eine indirekte Nachfolgepartei der NSDAP. Heute gebraucht Herbert Kickl enthemmt NS-Diktion, wenn er sich selber als Volkskanzler bezeichnet, wenn er die anderen Parteien als Systemparteien bezeichnet, wenn er den Begriff der Lügenpresse bezeichnet. Das ist alles nationalsozialistisches Kampfvokabular. Im Parteiprogramm steht etwas von der Homogenität des Volkes, die es zu bewahren gelte. Es wird dort der Begriff der Remigration aufgegriffen, also dieser Euphemismus der Identitären für Massendeportationen rassistisch stigmatisierter Menschen, denen man nötigenfalls offenbar auch die Staatsbürgerschaft dann entziehen möchte. Und überdies gibt es nicht nur diese Äußerungen aus der ersten Reihe von der Spitze der Partei, es gibt ja auch immer wieder diese sogenannten Einzelfälle aus der zweiten, aus der dritten Reihe, wo irgendwelche neonazistischen, antisemitischen, übelsten Entgleisungen ans Tageslicht kommen. Also gerade jetzt, dieser Tage, lief wieder durch die Presse, dass also FPÖ-Kandidaten bei der Kommunalwahl in Niederösterreich auf ihren Facebook-Seiten am 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers, Bilder von Eiernockerl teilen, weil das angeblich seine Lieblingsspeise war. Und dann steht da in den Kommentaren, alle Jahre wieder an diesem Tag schmecken sie besonders gut und sowas. Also von Kopf bis Fuß, von ihren Anfängen bis in die Gegenwart, ist in dieser Partei eine enthemmte, rechtsextreme Programmatik zu sehen. Das darf man nicht verharmlosen.
Ja, herzlichen Dank, Miguel de la Riva, nach Wien. Vor 3 Jahren, am 24. Februar, hat Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen. Es ist ein Krieg mitten in Europa, bei dem tausende Menschen, Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Ob das Leid bald ein Ende hat, das wird zumindest wieder diskutiert, seit US-Präsident Donald Trump erklärt hat, er werde den Krieg innerhalb der nächsten 6 Monate beenden. Zu welchem Preis allerdings und wie es aktuell in der Ukraine aussieht, darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin Anna Zhikareva. Hallo Anna.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Die Lage der Ukraine sieht ja nicht so gut aus. Russland ist auf dem Vormarsch und ohne klare militärische, aber auch politische Unterstützung durch Europa und den USA kann sie ja vielleicht auch gar nicht mehr so lange durchhalten. US-Präsident Trump will mit dem russischen Präsidenten Putin jetzt möglichst bald, hat er gesagt, einen Deal machen. Wie wird diese Äußerung in der Ukraine aufgefasst?
Vielleicht muss man vorweg schicken, dass entgegen vielleicht einer üblichen Annahme gibt es viele Stimmen in der Ukraine, die sich sehr positiv auch auf eine Präsidentschaft Trump bezogen haben vor dem Amtseintritt und eigentlich auch jetzt. Man kann einerseits sagen, aus einer gewissen Art Zweckoptimismus, weil es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als sich mit dem US-Präsidenten zu arrangieren. Und andererseits, ja, also mit Biden hat es ja keinen Frieden gegeben. Das heißt, viele haben doch auch eine gewisse Hoffnung oder zumindest denken sie, es kann eh nicht schlimmer kommen.
Aber trotzdem ist doch auch dann die Angst, dass Trump vielleicht die Militärhilfe total zurückfahren wird und dem Land dadurch eine Niederlage beschert.
Genau, die Angst ist natürlich immer da und man hat jetzt auch gemerkt, also Präsident Volodymyr Zelensky hat alles gegeben, auch vor dem Amtsantritt von Donald Trump, um sich der Hilfe zu versichern und auch hat ihm geschmeichelt, hat ihn gelobt und ja, also wie wir wissen, ist ja so etwas vielleicht dann doch etwas, was bei so jemandem wie Trump ganz gut ankommt. Und jetzt im Moment war ja das Thema, die USA haben ja angekündigt, Auslandshilfen einzufrieren. Und da war natürlich dann in der Ukraine die Angst groß, dass es die Ukraine betrifft. Im Moment heißt es, dass es die Ukraine nicht betrifft. Aber ja, es ist ja vollkommen unvorhersehbar, was sich die neue US-Regierung unter Donald Trump überlegt. Viele BeobachterInnen gehen davon aus, dass Trump einem Berater oder seinem Ukraine-Gesandten folgen wird. Keith Kellogg, der Mitautor ist eines Plans zur Beendigung des Krieges und ja, dass er demzufolge wie versuchen wird, mit Putin und auch mit Zelensky einen Deal zu machen. Ich meine, davon abgesehen, der Schlüssel zu einem Ende des Krieges liegt ja sowieso in Moskau, weil Präsident Putin steht es ja frei, seine Truppen jederzeit aus der Ukraine zurückzuziehen.
Das ist natürlich tatsächlich noch der große unbekannte Faktor. Aber damit nicht nur Trump und Putin alleine entscheiden, wie es weitergeht, ist es da nicht wichtiger auch, dass die EU eine größere Rolle spielt, um die Ukraine zu unterstützen? Also Zelensky hat ja auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesprochen und hat auch noch mal eindringlich an die Europäer appelliert, in die eigene Verteidigung zu investieren. Was erwartet er denn konkret von der EU, wenn schon nicht klar ist, wie die USA jetzt weitermachen?
Grundsätzlich, also ich habe die Rede vorhin auch noch mal nachgehört, das war vielleicht die europäischste Rede, die am WEF von einem Vertreter oder einer Vertreterin Europas sozusagen gehalten wurde. Also Zelensky ist sehr selbstbewusst aufgetreten wie so ein europäischer Staatsmann, der gesagt hat, ja, es geht um die Zukunft Europas, es ist eure Zukunft. Er hat vielleicht gar nicht so sehr Dinge gefordert, aber er hat mehr Sachen auch angeboten, vor allem, dass die Ukraine auch einen Beitrag leisten kann an die Sicherheit Europas zum Beispiel. Dass er betont hat, dass die Ukraine ein immer wichtigerer Waffenproduzent ist und sehr führend auch in der Drohnenentwicklung. Also das heißt, die Ukraine könnte Europa auch etwas bringen in der Hinsicht. Ja, er hat die Verteidigungsfähigkeit und mehr Investitionen gefordert in dem Bereich und ja, hat auch verschiedene bereits bestehende Kooperationen auch in der Rüstungspolitik verwiesen. Also ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass er sich vor allem gut positionieren wollte, so im Sinne von Europa hat auch etwas davon, uns zu unterstützen, macht das nicht nur aus irgendwie moralischen Überlegungen. Und er hat ja auch natürlich recht, die Ukraine liegt mitten in Europa und sollte Russland die Ukraine einnehmen, dann hat das natürlich auch für Europa negative Konsequenzen.
Zelensky spricht ja auch immer wieder davon, dass er Sicherheitsgarantien braucht, bevor er irgendeinem Deal dann zustimmen würde. Aber wer soll diese Sicherheitsgarantien geben? Die USA wollen sich da ganz rausziehen. NATO-Mitgliedschaft kommt erstmal nicht in Frage und die EU ist auch noch in weiter Ferne.
Ja, also aus ukrainischer Perspektive ist es klar, oder, dass das Land Sicherheitsgarantien braucht, weil sonst kann Russland aufrüsten in den nächsten Jahren und auch das Verteidigungsbudget wieder aufbauen und dann einfach erneut angreifen. Also das ist jetzt auch keine irrationale Angst aus der Ukraine, sondern so ist es ja genau passiert nach den Abkommen von Minsk, im Krieg in der Ostukraine, ja, wo letztlich Russland dann seine Kräfte gebündelt hat und dann die Vollinvasion gestartet hat vor bald 3 Jahren. Von daher, ja, ist das eine sehr legitime Forderung auch. Und ja, Zelensky geht davon aus, dass ein EU-Beitritt oder eine NATO-Mitgliedschaft, die, man muss auch dazu sagen, eigentlich sowieso nie richtig zur Debatte stand, im Gegensatz zu dem, was in Russland manchmal behauptet wird, ja, ist das auf jeden Fall eine Option, mit der er sich erhofft, dass Russland dann nicht einfach angreift. Das sind schon Sachen im Gespräch, dass man einen Teil der Ukraine aufnimmt, also den von Kiew kontrollierten Teil. Es gibt da, glaube ich, verschiedene Modelle, die bisher nicht ausprobiert wurden, aber letztlich ist das ja auch eine Frage des politischen Willens der NATO-Staaten. Auch da natürlich dann wieder entscheidend, was die USA denken oder machen. Und ja, die EU-Mitgliedschaft ist theoretisch schon lang auf dem Tisch und ja, es finden Beitrittsgespräche statt, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die EU sich besonders beeilt, die Ukraine aufzunehmen. Klar ist aber, dass sollte Zelensky zustimmen zu einem Waffenstillstand, zu einem Deal, wie auch immer der aussieht, wird das Land Garantien brauchen. Also ich habe das Gefühl, das ist noch viel zu wenig in der europäischen Debatte angekommen, dass das die entscheidende Frage ist. Es ist eigentlich klar, dass irgendeine Art von Sicherheit es wird geben müssen mit einem Land wie Russland als Nachbarn.
3 Jahre Krieg, das ist schon eine furchtbar lange Zeit, wenn man sich vorstellt, was das für die Menschen in der Ukraine bedeutet. Fast jeder hat Angehörige oder Freunde verloren. Wie ist es aktuell um die Moral bestellt, also in der Bevölkerung, aber auch bei den Truppen?
Ja, also es ist, würde sagen, bei beiden nicht besonders gut um die Moral bestellt. Die Leute wachen immer noch fast täglich zu Luftalarm auf, je nachdem, wo sie leben. Und Russland bombardiert die Ukraine immer noch täglich, greift sie mit Drohnen an, mit Raketen und mit Gleitbomben und so weiter. Also wer würde dann nicht nach 3 Jahren oder teilweise auch schon nach 10 Jahren denken, okay, jetzt wäre es langsam gut. Die Truppen sind auch nicht in besonders einem guten Zustand. Also die letzten Monate war es ein großes Thema, die ganze Mobilisierungsfrage, die Rekrutierung der Armee.
Es gibt gar nicht mehr genug Soldaten, die nachkommen können, oder?
Es gibt schon lange nicht mehr genug Soldaten. Am Anfang haben sich sehr viele freiwillig gemeldet. Es war dann auch so eine Stimmung von, ich verteidige mein Land. Ich glaube, das Hauptproblem oder das, was die meisten auch Beobachterinnen, Expertinnen kritisieren, ist, dass es keine Demobilisierung gibt. Dass in die Armee einzutreten einfach heißt, dass man open-end sozusagen kämpfen muss. Und ja, dass immer weniger Leute sich zudem bereit erklären, wenn die Aussichten, nicht an der Front zu sterben oder den Krieg zu gewinnen, ja immer geringer werden. Die Russen immer weiter vorrücken, ist natürlich ja sehr verständlich. Und man hat dann letztes Jahr im Frühling hat man das Mobilisierungsgesetz geändert und verschärft. Man hat das dienstfähige Alter heruntergesetzt. Man hat die Strafen für Kriegsdienstverweigerung verschärft, aber man hat diese Demobilisierungsfrage weiterhin außer Acht gelassen. Das ist eigentlich so die Hauptkritik. Und jetzt häufen sich die Meldungen von Rekrutierungsbeamten, die dann den jungen Männern oder generell den Männern auflauern vor der U-Bahn-Station. Oder ich habe auch einige Bekannte, die nicht mehr so viel aus dem Haus gehen oder versuchen, es zu vermeiden, weil sie Angst haben, einfach von der Straße weg, ja, man muss fast sagen, zwangsrekrutiert zu werden.
Und wird Zelensky dafür persönlich verantwortlich gemacht, weil er ja quasi das Gesicht dieses Krieges ist? Also seine Beliebtheitswerte sinken jedenfalls, oder?
Ja, man kann schon sagen, dass sie sinken, wobei, wenn man sie jetzt zum Beispiel mit einem Olaf Scholz in Deutschland vergleicht, sind sie immer noch recht hoch. Also ich habe es vorhin nachgeschaut. Die aktuellsten Umfragen sagen so, dass ungefähr etwas über 50% Zelensky vertrauen. Die sind, glaube ich, von Dezember gewesen. Ja, er ist natürlich mit extrem hohen Beliebtheitswerten gestiegen, von über 90% vor 3 Jahren. Dass das sinkt, je länger der Krieg geht und dass er als Gesicht dieses Krieges dann auch kritisiert wird persönlich, ist auch völlig klar. Also
Zelensky ist natürlich jetzt auch schon wirklich sehr lange im Amt, seit 2019. Und er wird auch so lange im Amt bleiben, bis Neuwahlen stattfinden. Die können aber nicht stattfinden, weil Kriegsrecht verhängt ist. Was ist denn mit der Opposition eigentlich? Und was löst das bei der aus, wenn jetzt über ein Kriegsende spekuliert wird?
Ja, also ich würde sagen, bei gewissen Teilen der Opposition löst das auf jeden Fall den Wunsch nach einer Art Profilierung auch aus. Es hätte ja Wahlen geben müssen eigentlich letztes Jahr und die wurden dann verschoben. Ich finde auch aus sehr verständlichen Gründen, weil wie soll man in einem Land im Kriegszustand wählen, zumal ja fast 20% des Gebietes annektiert sind und dort ja die Menschen dann sowieso nicht mitreden könnten. Ja, es ist natürlich so, dass sich eben Teile der Opposition, also vor allem zu nennen wären Petro Poroschenko und Julia Timoschenko, das sind ehemalige PräsidentschaftskandidatInnen auch, haben sich jetzt in Stellung gebracht, weil sollte es jetzt einen Deal geben, einen Waffenstillstand, eben wären ja Wahlen sofort durchzuführen. Und ich glaube, dass es schon auch sehr viel um Profilierung geht. Natürlich hat es auch immer wieder Kritik gegeben. Es hat auch immer wieder Kritik von Journalistinnen zum Beispiel gegeben im Umgang mit den Medien. Es hat auch immer wieder Kritik gegeben aus der Zivilgesellschaft an verschiedenen Politentscheidungen von Zelensky, unter anderem auch, dass ihm nachgesagt wird, dass er eigentlich alle ausgeschaltet hat, die mit ihm nicht einverstanden waren und jetzt nur noch so von Vertrauten umgeben ist, die dann den Kurs des Landes bestimmen. Also es hat zumindest immer wieder Kritik gegeben. Aber ich glaube, dass die Opposition jetzt vorprescht, es ist auch eine Opposition von rechts in vielen Fällen, das liegt vor allem auch daran, dass sie natürlich ihre Chance wittern, die nächsten Wahlen zu gewinnen.
Du hast es gerade angesprochen, 20% des Landes sind von Russland besetzt. Bei einem möglichen Waffenstillstand, bei einem Deal, würde es auch darum gehen, ob Gebiete abgetreten werden an Russland. Selenskyj hat sich da ja im Grunde bereit erklärt dazu. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie geht es den Leuten denn, die jetzt schon in den Gebieten leben, die von Russland erobert sind?
Ja, es ist eine sehr wichtige Sache, die du ansprichst, weil ich glaube, auch das wird wenig diskutiert. Und aus meiner Sicht ist es, glaube ich, aber einer der zentralen Punkte bei der Frage nach einem Waffenstillstand. Eben, was passiert mit den Millionen Menschen, die den fast 20% des Territoriums, die aktuell besetzt sind. Man weiß nicht sehr viel darüber, weil es ist für unabhängige JournalistInnen unmöglich, hineinzukommen. Menschenrechtsorganisationen haben teilweise noch Verbindungsleute, aber auch da ist der Zugang natürlich beschränkt. Das heißt, es ist vieles auch Spekulation, was man aber weiß durch Medienberichte, die doch erschienen sind oder auch NGO-Reports, ist die Politik, die Russland in den Gebieten verfolgt. Also es geht darum, eigentlich die ukrainische Identität zu vernichten auf vielerlei Art. Es ist auch eine Russifizierung, die dort stattfindet. Die Leute bekommen russische Pässe, russische Identitäten sozusagen. Und wenn sie sie nicht wollen, dann werden sie vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Dann kriegen sie keine Renten mehr, keine Sozialhilfe, also nichts, was ihren Lebensunterhalt sichert in einem Gebiet, in dem wirtschaftliche Perspektiven ja sowieso nicht vorhanden sind, weil es ja auch stark zerstört ist. Also es ist, man nimmt eigentlich den Leuten jegliche Perspektive. Und zudem hat Russland schon länger, schon vor 2022, das ist bekannt, aber jetzt natürlich noch verstärkt, eine Art Gulag-System aufgebaut, Gefängnisse, wo Menschen gefoltert werden, wo ja jeder, der sich pro-ukrainisch äußert oder irgendwie sonst auffällt oder als Verräter gilt, inhaftiert wird. Und ja, ich glaube, es sind extrem schlimme Zustände. Und indem man diese Gebiete einfach abgibt, ja, schreibt man diese Zustände auch fest. In der Zeit ist letztens ein Interview erschienen mit einem ukrainischen Menschenrechtler, Maxim Butkevich, der 2,5 Jahre in Gefangenschaft war. Er hat gekämpft und ist dann in der Region Luhansk war inhaftiert als Kriegsgefangener. Und ja, also was er zum Beispiel von diesen Gefängnissen berichtet, ist also schrecklich. Und ja, das muss man sich einfach alles vergegenwärtigen. Die Kinder werden stark russische Propaganda unterzogen in den Schulen, in den Kindergärten. Und ich glaube, ja, also die Zustände sind auf jeden Fall schrecklich.
Also wenn wir jetzt über Gebietsabtretung sprechen, dann heißt das ja im Grunde, dass die Ukraine die Menschen dort auch aufgibt.
Ja, und teilweise in einem Gebiet, wo die Menschen sich schon lange so gefühlt haben, dass man sie aufgegeben hat. Also wie gesagt, dort ist in vielen Gebieten ist ja schon seit 2014 Krieg. Und natürlich arrangieren sich ja gewisse auch mit dem, weil was bleibt ihnen auch anders übrig. Aber ich glaube, man muss diese Menschen, also sollte man sie auf jeden Fall nicht vergessen. Ich glaube, in den Diskussionen, auch in der Ukraine selber, geht das auch manchmal unter, habe ich den Eindruck.
Vielen Dank, Anna Zhikareva, für diesen sehr interessanten Einblick in die Situation der Ukraine.
Danke dir, Herr Kachen.
Das war's auch schon wieder. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis zum Ende hier mit dabei wart. Tessa und Ferdinand, super, dass ihr auch noch dabei seid. Dann könnt ihr uns vielleicht verraten, was im Märzheft so alles geplant ist.
Ja, also wir stecken natürlich schon voll drin. Das Heft wird kurz nach der Bundestagswahl erscheinen. Und wir haben auf jeden Fall zwei Hauptstücke, die sich anlässlich des 5-jährigen Jahrestags des ersten Pandemie-Lockdowns mit der Corona-Aufarbeitung und den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die diese Pandemie und ja dieser Einschnitt für viele bedeutet hat, mit sich gebracht hat.
Ja, und dann einen Text haben wir auf jeden Fall noch, der sich mit der Klimakrise beschäftigt. Aber wir haben ja oft Texte, die leider feststellen müssen, dass jetzt mit Trump und so immer noch schwieriger wird, der Kampf gegen die Klimakrise. Aber wir haben einen Autor, Jürgen Schäffran, der versucht auch positive Kipppunkte in sozusagen der Anpassung an den Klimawandel zu sehen. Also gibt ein bisschen Hoffnung zumindest, dass wir den Kampf noch nicht ganz verloren haben.
Und es ist ja auch, kann man ja vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, im Nahen Osten gibt es ja jetzt auch viel Bewegung. Da sind ja auch entscheidende Durchbrüche vielleicht passiert. Darum machen wir auch einen Sonderpodcast demnächst, noch vor dem nächsten Podcast, nämlich mit den Nahost-Experten Rosa Burtsch und Markus Bickel. Die diskutieren mit mir über die aktuelle Lage im Nahen Osten, wie geht es weiter im Gazastreifen, in Israel und natürlich auch mit Syrien.
Das wird sicher sehr spannend, weil du ja auch eine Expertin für die Region bist.
Ja, also ich freue mich jedenfalls schon sehr auf das Gespräch. Und ich danke euch nochmal beiden, dass ihr dabei wart, dass ihr mit mir den Podcast hier gestaltet habt. Und ja, bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns zum Sonderpodcast oder sonst zum regulären Podcast zum Märzheft.
Vielen Dank, Karin. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.